Herzlich willkommen zu dem Podcast für Pflegefamilien in Deutschland und der neuen Folge. Hier hören Sie Fachliches, Berührendes und Spannendes rund um das Abenteuer, mit Pflegekindern zu leben und ihnen ein Zuhause zu schenken. Fühlen Sie sich eingeladen, dieser Episode zu lauschen. Wir freuen uns über Rückmeldungen und Austausch. Und jetzt viel Freude beim Hören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute widmen wir uns einem besonders wichtigen Thema, dem Leben in einer Pflegefamilie. Unser Gast ist eine erfahrene Care-Leaverin, Laura Brüchle, die selbst in einer Pflegefamilie aufgewachsen ist und nun die Arbeitsgruppe von Care-Leaver e.V. leitet. Sie und ihre MitstreiterInnen aus der Care-Leaver AG setzen sich zum Beispiel intensiv mit dem Thema Schutzkonzepte auseinander. Wir wollen heute gemeinsam erörtern, was eine Pflegefamilie tun kann, damit sich Pflegekinder gut aufgehoben fühlen und welche Unterstützung und Rechte den Kindern zustehen. Unser Fokus liegt dabei darauf, wie ein liebevolles und unterstützendes Umfeld geschaffen werden kann. Herzlich willkommen, Laura.
Hallo, danke für die Einladung.
Kannst du uns kurz erzählen, wie deine eigenen Erfahrungen in einer Pflegefamilie war oder waren und wie du dazu gekommen bist, dich für andere Care-Leaver einzusetzen?
Ja, die Erfahrungen in der Pflegefamilie bei mir waren sehr durchwachsen. Ich wurde relativ früh für meine Verhältnisse, also so von dem, was ich höre, relativ früh aus meiner Herkunftsfamilie genommen. Da war ich 5 Jahre alt. Und anfangs war das ein sehr schönes Gefühl in dieser Pflegefamilie. Ich wurde gut aufgenommen. Es gab noch einen anderen Pflegebruder, 2 eigene Kinder in der Pflegefamilie und einen Pflegevater, eine Pflegemutter. Genau, es gab eine sehr schwierige Situation in der Herkunftsfamilie, weswegen ich dann sehr spontan aus der Herkunftsfamilie genommen wurde. Also meine Mutter hatte einfach ein Drogenproblem oder ein Alkoholproblem. Genau, und anfangs, wie gesagt, eine sehr gute Beziehung in der Pflegefamilie, aber man hat schon gemerkt, dass die Werte nicht so gut gepasst haben. Also wie ich in der Familie groß werden möchte und wie sie als Pflegefamilie mich mit einbinden. Also dass es zum Beispiel einen ganz großen Unterschied gab zwischen eigener Familie und Pflegefamilie. Mhm. Und das hat mich einfach deutlich irritiert. Also ich habe gemerkt, dass das für mich so nicht passt, dass sie mit ihren Kindern ganz andere Dinge machen als mit mir. Und irgendwann hat es auch einfach voll gestört. Und dann hat man auch gemerkt, dass das in der Beziehung einfach voll schwierig wurde. Und es gab immer wieder Konflikte, weswegen ich dann mit 13, so mit Einbruch in die Pubertät, auch genau eine Wohngruppe gewechselt habe. Und ich glaube, das war in dem Moment eine sehr gute Entscheidung, das so zu machen. Auch wieder sehr abrupt. Also ich bin morgens in die Schule gegangen und nachmittags war ich schon in der Wohngruppe. Also wirklich sehr, sehr flott. Genau, und danach hatten wir auch nur noch einmal kurz Kontakt. Ich habe Sachen abgeholt. Mhm. Und seitdem haben wir uns auch nicht nochmal gehört, was vielleicht auch ganz gut so war. Genau, von daher würde ich sagen, ich habe sowohl die Vor- als auch die Nachteile in der Pflegefamilie schon auch sehr mitbekommen. Mhm. Würde die Zeit auch nicht ungern missen, ehrlicherweise, weil das eine gute Erfahrung war, auch zu merken, wie es laufen kann, auch für meine Arbeit jetzt zu wissen, wie es laufen kann. Genau. Ja, und ich glaube, das hat mich auch so ein bisschen politisiert, weil ich gemerkt habe, wenn es in Pflegefamilien gut läuft, dann ist es ein total tolles System, was einfach auch viel auffangen kann, was sehr familiär sein kann. Wenn es aber nicht gut läuft, dann kann es gut sein, dass das von außen gar nicht so wahrgenommen wird und dass auch die Stellen, wo man sich hinwenden kann als Mensch, der vielleicht gar nicht weiß, welche Rechte habe ich eigentlich, gar nicht so bekannt sind. Und ich glaube, das war so dieser Punkt, wo ich gesagt habe, ich würde gerne mehr darüber sprechen, wie man mit Pflegekindern in Kontakt kommen kann und die auch wissen, welche Rechte habe ich und wo kann ich mich hinwenden. Nicht nur in Familien, wo es gut läuft.
Mhm. Und hast du denn die Care-Leaver gesucht oder wie bist du auf die gekommen, auf die Arbeitsgruppe oder auch den Verein?
Mhm. Ich bin auf den Care-Leaver e.V. durch eine Veranstaltung gekommen. Ich war Mitbestimmungsrat, hieß das damals, aktiv. Mhm. Das ist eine Gruppe in der Wohngruppe oder in dem Trägerverbund, wo sich Menschen aus den jeweiligen Wohngruppen zusammensetzen und einfach darüber sprechen, was läuft gerade bei uns, was ärgert uns gerade, was sind Probleme. Also eine Interessensvertretung von Menschen in der Jugendhilfe. Und es gab in Hessen einmal im Jahr die sogenannte Ronneburg-Tagung, die heißt mittlerweile, glaube ich, anders. Und da gab es einen Workshop zum Thema Care-Leaving und Übergänge. Und ich wusste überhaupt nicht, was das Wort bedeutet und habe dann mit dem, der es geleitet hat, lange gesprochen und er meinte, er komm doch einfach mal zu einem Treffen und lern uns mal kennen. Genau, und das habe ich dann so gemacht und dann bin ich zum Caliber e.V. gekommen und so kommen ganz viele auch zu uns. Also es gibt Netzwerktreffen, wo man einfach dazukommen kann, sich anmelden kann und da relativ niedrigschwellig einfach die Stadt erkundet werden kann, sich ausgetauscht wird. Genau, aber so bin ich hingekommen.
Ah, super. Und fangen wir vielleicht mal mit der Frage an, was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Faktoren, damit sich ein Pflegekind in einer Pflegefamilie wohl und geborgen fühlt?
Ja, da habe ich ganz viel. ich glaube, also wenn ich mal auf meine Geschichte schaue oder auch auf dem, mit dem ich tagtäglich irgendwie darauf blicke, ist es schon so, dass so dieses Thema eine liebevolle Beziehung oder auch eine stabile Beziehung aufbauen wollen, sehr, sehr wichtig ist. Also ernsthaftes Interesse zeigen zum Beispiel, finde ich extrem wichtig, auch zu gucken, was sind die Hobbys des jungen Menschen, was beschäftigt den gerade, hat er vielleicht gerade Liebeskummer, wie kann ich ihn da unterstützen, je nachdem wie alt natürlich. Aber auch, das hört sich erstmal komisch an, dass ich das so sage, aber Strukturen und Regeln. Mhm. Weil ich glaube auch, dass viele aus Elternhäusern kommen, wo das vielleicht nicht gegeben ist oder nicht immer gegeben sein kann und die total zur Orientierung dazu beitragen. So eine gute Tagesstruktur, glaube ich, tut gut. Auf der anderen Seite natürlich auch die Herkunftsfamilie sehen und auch gesehen fühlen in dieser Biografie, die man eben hat, ob sie jetzt gut oder schlecht ist und auch der kulturellen Hintergründe, die man vielleicht hat. Mhm. Sich dem auch annehmen können, auch die andere Kultur vielleicht mal kennenlernen wollen, mal zum Essen einlädt und mal kochen, sich bekochen lässt, mit der anderen Kultur einfach in Kontakt kommen oder auch die eigene Persönlichkeit einfach des Pflegekindes, mit dem man zusammen wohnt, ist ja so, einfach irgendwie kennenlernen wollen. Also ernsthaftes Interesse ist, glaube ich, so für mich das Wichtigste. Wir haben in unserer AG ganz viel auch darüber gesprochen, ob eine Beziehung in der Jugendhilfe bedingungslos sein kann. Also ob ich genauso geliebt werde, wenn ich Scheiße gebaut habe. das fand ich auch nochmal sehr spannend und mag ich mitnehmen. Also welche Bedingungen knüpft man eigentlich daran, wenn man mit einem Pflegekind zusammen wohnt? Mhm. Genau, offene und ehrliche Kommunikation ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, dass das Kind das Gefühl hat, über Sorgen, Ängste und generell Gefühle sprechen zu können. Und was uns immer wieder begegnet, ist das Thema Wut und Trauer aushalten können. Also ja, einfach nicht nur durch die guten Gefühle führen können, sondern auch durch die schlechten.
Ah, und ich glaube, eine Begleitung
genau,
zu geben.
Mhm. Das ist so eines der Punkte, wo wir viel gerade dran arbeiten, wie man das auch gut gestalten kann. Genau, und eine Bindung zur Herkunftsfamilie herstellen, glaube ich, ist auch super, super wichtig. Und auch darüber sprechen, wie man selber dazu steht. Also Interessenskonflikte, da sprechen wir vielleicht nachher nochmal drüber. Mhm. Aber auch zu sagen, du hast jetzt irgendwie zwei Familien und das ist, glaube ich, ganz schön verwirrend, oder?
Ja, und ich glaube, dass es ja für alle Beteiligten ein Thema ist, die verschiedenen Familien einfach auch unter einen Hut zu bringen.
Absolut. Ja.
Und du hast ja eben nochmal die Strukturen angesprochen und was würdest du sagen, ist das irgendwie auch gut für das Sicherheitsgefühl eines Kindes, wenn es dann so klare Regeln und auch Rituale hat?
Ja, absolut. Ich habe das bei mir gemerkt, wir hatten in der Pflegefamilie so einen Tagesablaufplan, hieß es, glaube ich. Mhm. Und da war immer ganz klar, wie lange man Hausaufgaben machen muss und ich habe mich tierisch drüber aufgeregt, dass das 2 Stunden waren. Aber dann war halt ganz klar, diese 2 Stunden sind geplant für Hausaufgaben und wenn ich fertig bin, dann kann ich auch einfach lesen oder irgendwas anderes machen, was in irgendeiner Weise mit Bildung zu tun hat. Und das hat total geholfen, weil ich in der Zeit zum Beispiel auch angefangen habe, Musikinstrument zu spielen, weil ich kreativ wurde und gemerkt habe, ich habe so viel Zeit für Hausaufgaben und für Bildung. Und das kann auch einfach anregen, sich mit Themen auseinanderzusetzen zum Beispiel. Aber es fördert auch extrem die Eigenverantwortlichkeit. Also ich wusste ganz genau, um 18 Uhr wird Abend gegessen. Wenn ich noch Zeit habe, kann ich schon mal den Abendessenstisch decken. Also mir hat das extrem geholfen zu wissen, es gibt ganz klare Zeiten, aber die können auch verhandelt werden, wenn man mal zum Beispiel irgendwie einen Besuch bekommt oder so, dann muss man nicht 2 Stunden lernen am Tag, das ist auch klar. Genau, und ich glaube auch, dass manchmal das auch helfen kann, weil einfach das Leben unüberschaubar sein kann. Und dass so eine feste Routine oder auch Rituale am Tisch, die wir zusammen hatten, dazu beigetragen haben, dass ich irgendwie wusste, okay, das ist jeden Tag gleich, das ändert sich nicht. Das hat mir total geholfen. Und helfen mir auch jetzt noch, ehrlicherweise. Also auch jetzt noch habe ich Rituale, wann Abend gegessen wird, weil mir das einfach extrem hilft zu wissen, okay, wenn ich später esse, dann wirft das meinen Tagesplan total durcheinander.
Das heißt, du hast so Uhrzeiten, Tagesplanmäßig nicht nur dein Abendessen, sondern auch grundsätzlich noch übernommen. Ach, schön.
Ja.
Ja, spannend. Das hatten wir in der Wohngruppe, habe ich ja erzählt, dass ich da vorher gearbeitet habe, auch immer mit den Uhrzeiten. Und das war einfach so klar geregelt. Und man kann sich selber auch einfach darauf verlassen. Man weiß, egal was gerade passiert, dann und dann gibt es Essen oder das und das steht als nächstes an. Duschen, Hausaufgaben.
Kann man sich nicht
verdrücken. Genau. Aber nicht immer nur die schönen Sachen. Ja. Wenn man mit einem Pflegekind über Pflegefamilie und Jugendamt vielleicht auch spricht, wie kann man das eigentlich kindgerecht erklären? Also warum kommen da andere Personen, die zu dem Jugendhilfesystem gehören, regelmäßig vorbei? Und was ist das Jugendamt? Weil ich glaube, viele Kinder verstehen ja gar nicht, wer sind denn diese fremden Erwachsenen und warum gibt es da immer wieder solche Gespräche?
Ja, ich glaube, das ist auch sehr schwierig zu erklären. Mir war das als Pflegekind auch ganz lange nicht klar, dass es da verschiedene Rollen auch gibt und dass die nicht alle nebeneinander im Büro sitzen und nicht alle das Gleiche machen. Und deswegen hätte ich mir gewünscht, dass man mir das nochmal klarer und kindgerechter erklärt. Ich glaube, eines der wichtigsten Punkte ist zu erklären, dass es nicht darum geht, einen selbst zu kontrollieren. Dass es eben nicht darum geht, dass am eigenen Ast genagt wird, sondern dass es darum geht, dass die schauen wollen, wie es dir in der Pflegefamilie geht. Und ich habe mal aufgeschrieben, sie sind sozusagen die Hüter deines Glücklichseins.
Wow.
Und ich glaube, das klarzumachen ist super wichtig, gerade bei kleineren Kindern, die das nicht verstehen. Und ich glaube, da muss man gar nicht so genau erklären, warum da jetzt 5, 6 Leute sitzen, sondern dass die dafür da sind, dass es dir gut geht und dass es auch dir in der Pflegefamilie gut geht. Und auch nochmal zu sagen, sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Da und da kann man, oder wir sehen uns immer mal wieder, da kannst du die auch darauf ansprechen. Genau, und sie kommen halt eben nicht, um dich zu kontrollieren oder stunk zu machen, sondern sind halt dafür da, wenn du dir Sorgen machst, dich irgendwie zu besänftigen. Zumindest im Wunschdenken, ehrlicherweise. Genau, aber sie sind halt irgendwie für Kinder auch schwer erreichbar, ehrlicherweise. Also gerade für kleinere Kinder, die nicht wissen, was sie genau machen, glaube ich, kann es auch einfach so voll verwirrend sein und dann auch zu sagen, es ist okay, dass du das gerade verwirrend fühlst, aber wenn du das Gefühl hast, es würde dir helfen, wenn ich nochmal mit dir drüber spreche, dann komm doch einfach auf mich zu. Und was wir auch merken, ist so ein bisschen, dadurch, dass die Rollen vielleicht manchmal nicht ganz klar sind, wissen Kinder auch nicht, wenn sie sich beschweren wollen, wen kann ich denn da eigentlich ansprechen?
Mhm.
Also, weil das halt einfach, wenn es gut läuft, ist es ein geschlossener Kreis in der Pflegefamilie. Und wenn es nicht gut läuft, ist es halt ein geschlossener Kreis in der Pflegefamilie. Und man weiß nicht so ganz, an wen kann ich mich denn jetzt wenden? Wer sind denn diese 5 Leute? Und ich glaube, das macht es so schwierig. Genau.
Ja, und wo du ja auch gerade sagst, ist es ja auch schwierig, überhaupt an die ranzukommen. Es kommt ja drauf an, hat man ein Handy schon oder hat man überhaupt die Telefonnummer? Kann man eine E-Mail schreiben? Also da ist ja auch irgendwie die Frage zu schauen, wie kommt man in Kontakt mit den anderen Menschen? Weil erstmal sind die ja alle auf der Erwachsenenebene ja in Kontakt.
Ja.
Und welche Tipps hast du für Pflegeeltern, um offen und ehrlich mit dem Pflegekind über seine Situation zu sprechen, ohne es zu überfordern?
Ja, das ist sehr schwer. Es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, welche Geschichte man auch einfach schon hat, ne?
Mhm.
Ich glaube, manchmal hilft es auch einfach, das Kind schon mal zu fragen, warum es dann denkt, warum es hier ist. Vielleicht kann das Kind das auch schon selber beantworten oder man kann zusammen auf den Erkundungsweg gehen, warum das Kind denn denkt, dass es da ist.
Mhm.
Weil das hat ja mitbekommen, dass es aus der Familie genommen wurde. Und dann kann man das vielleicht so ein bisschen spielerisch auch machen. Was denkst du, was ist da gerade passiert? Oder wie siehst du das eigentlich? Aber ich glaube, man kann dem Kind auch ganz klar irgendwie ohne Details und man kann dem Kind auch sagen, naja, du bist jetzt gerade hier, weil deine Eltern sich gerade nicht für dich sorgen können, deine Mama sich nicht sorgen kann, der Papa sich nicht sorgen kann und das vielleicht besser ist, dass ihr getrennt seid voneinander. Und dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, vor allem zu gucken, wie das Kind darauf reagiert. Also ist es traurig oder wütend, das wieder zu begleiten? Genau, da auch zu sagen, mir würde es, glaube ich, ähnlich gehen wie dir, dass du da verwirrt bist, dass du traurig bist, dass du gar nicht weißt, wohin mit dir. Also da einfach begleiten von dem, was das Kind einfach braucht. Genau, und es nicht positiv stellen. Also nicht sagen, ja, ist doch jetzt so toll, dass du hier bist und das wird schon alles wieder und du hast da jetzt uns. Also das wäre, glaube ich, das Schlimmste, was man machen könnte, sondern einfach irgendwie versuchen, die Lebensrealität des Kindes irgendwie abzubilden und zu gucken, wo steht das Kind gerade, was braucht das Kind gerade, und man muss nicht alles sofort gleich erklären. Oder vielleicht auch Sachen aufschreiben, wenn das Kind in die Pflegefamilie kommt, dass das nicht verloren geht und dann, wenn es gebraucht wird, genutzt werden kann.
Ja, so typische Biografiearbeit, auch so Lebensbücher auch.
Ja. Absolut. Weil ich glaube, auch in solchen Situationen ist es manchmal schwer, auch für Kinder darüber in dem Moment, also wo man gerade noch voll drin steckt, zu sprechen. Ich kenne das von einer Einrichtung, die da auch so ein Erinnerungsbuch haben, wo sie einfach Sachen eintragen können. Und dann kann man irgendwie auch so Marker dran machen, das könnte ein schwieriges Thema sein, wir haben es trotzdem aufgeschrieben. Oder es können auch Sachen rausgenommen werden im Nachhinein. Das kann vielleicht auch bei der Beziehungsarbeit mit der Herkunftsfamilie einfach total helfen.
Das ist ja auch spannend. Und das macht eine Wohngruppe dann, oder?
Ein Pflegekinderverein macht
ein
das.
Ein Pflegekinderverein. Das ist ja spannend. Und wir haben ja eben schon darüber gesprochen, wenn ein Kind irgendwie Probleme in der Pflegefamilie hat, der geschlossene Kreis, der positiv wie auch negativ dann sein kann. Was gibt es denn da für Anlaufstellen oder auch Hilfsangebote speziell für Pflegekinder, wo die sich hinwenden können, wenn es irgendwie mal schwierig ist?
Genau. Also ganz grundsätzlich würde ich sagen, dass der Weg, den man schon kennt, auch immer gut ist. Also zum Beispiel Menschen, denen man vertraut, enge Personen anzusprechen. Also vielleicht die Nachbarin, die eh schon von einem weiß. Aber auch die vertraute Person im Jugendamt, sofern man sich dafür anvertrauen kann, ist das immer ein guter Ort, wo man sich hinwenden kann, weil die auch sehr viel einfach wissen und wissen, wo sie weiterhin leiten können. Der Pflegekinderdienst natürlich, aber das ist natürlich von beiden Seiten, sowohl von dem Pflegekind als auch von der Pflegefamilie. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht nicht der beste Ort ist, um sich dahin zu wenden. Es gibt in Frankfurt den Kinderschutzbund, den gibt es auch in anderen in anderen Städten oder auch in anderen Bundesländern, wo man sich immer hinwenden kann, die wissen ganz viel auch über Rechte und auch über unsere Situation der Pflegekinder und auch in der Jugendhilfe Bescheid. Die kann ich sehr empfehlen, weil die auch sehr viel einfach Ratschläge geben können oder auch nochmal einfach für ein offenes Ohr da sind. Und dann vielleicht auch einfach der FAD, also der Bundesverband, genau, die machen manchmal auch Angebote für Pflegekinder, wo man sich hinwenden kann. Da kann man mal auf der Webseite gucken, was vielleicht vor Ort sein könnte, was einen anspricht. Und uns als Care Leaver e.V. würde ich auf jeden Fall auch empfehlen. genau, bei uns kann man ungefähr mit 16 auch vor Ort dabei sein. Genau, wir haben auch unsere Person für Beratung, Corinna, die habt ihr ja vielleicht schon kennengelernt, wo man sich auch immer gut hinwenden kann, die auch sehr gutes Wissen hat über all die Themen.
Wir haben schon einen Podcast mit ihr.
Genau.
gerne reinhören.
Genau, gerne reinhören.
Und das, was du eben angesprochen hast von FAD, für welches Alter ist das ungefähr?
Ich glaube so ab 14. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie gut es ausgebaut ist. Ich weiß aber, dass es da auch Austauschgruppen gibt für Pflegekinder. Wenn nicht, einfach mal eine Mail schreiben und mal lieb nachfragen.
Ja. Guter Tipp. Und was würdest du sagen, wie können Pflegeeltern ein Vertrauensverhältnis aufbauen, so dass sich das Kind bei Problemen an sie wenden kann?
Ich habe mich schwer getan bei dieser Frage, ehrlicherweise, weil ich glaube, wenn all die Sachen, die wir gerade schon besprochen haben, also offene und ehrliche Kommunikation, gesehen fühlen, all diese Punkte, die wir gerade schon besprochen haben, wenn die gegeben sind, dann wird das Kind sich bei Problemen schon an die Pflegeeltern wenden, weil ich glaube, wenn dieses Verhältnis da ist, also weißt du, was ich meine?
Die Grundlage ist
genau
gegeben,
ich glaube, die Grundlage muss gegeben sein, dann wird sich das Kind auf jeden Fall einfach bei Problemen an einen wenden. Deswegen habe ich mich voll schwer getan, die zu beantworten, ehrlicherweise, weil ich glaube, dass das eine und das andere übergeht.
Ja, natürlich, wenn man die Grundlage nicht hat, dann ist es schwierig, nochmal auf einer anderen Ebene ja irgendwie Vertrauen aufzubauen.
Ja.
Und ich glaube, das ist die Basis, an der man als Pflegefamilie auch arbeiten muss.
Ich glaube, was dazu nochmal gehört, ist so ein Blick, den man versucht, auf sich von außen zu werfen, also so fehlerkulturmäßig. In der besten Pflegefamilie können immer Probleme passieren. Wir sind alles nur Menschen und wir sind nicht fehlerfrei. Und irgendwie auch dem Pflegekind zu vermitteln, wenn du merkst, dass dir was nicht passt oder wenn du merkst, ich habe gerade irgendwie komisch mit dir gesprochen oder irgendwas drückt irgendwo, dann versuche ich das irgendwie zu ändern und dann bin ich dafür da. Und für sich selber auch zu sagen, nur weil diese Fehler passieren, heißt das nicht, dass ich eine schlechte Pflegemutter, eine schlechte Pflegeperson bin, und sich da irgendwie gut reflektieren zu können, dass es ja eigentlich ein Vertrauensbeweis ist, wenn sich Kinder an einen wenden. Viel schlimmer ist es, wenn sie sich nicht an dich wenden, glaube ich.
Das stimmt. Und zu dem Thema Fehlerkultur fällt mir gerade ein, es hat jemand mal gesagt, ich finde, wenn ich einen Fehler mache, dann muss ich mich entschuldigen. Und dadurch lernen die Kinder ja auch, dass man Fehler machen kann und sich entschuldigen kann, weil niemand ist perfekt. Und das ist ja auch nicht der Anspruch, den man sowohl an sich als auch an die Kinder irgendwie stellen kann.
Ja, absolut.
Und eine Entschuldigung, eine ernst gemeinte Entschuldigung ist ja auch total wichtig.
Ja, und vielleicht lernen sie dann auch, dass sie das auch selber, also lernen am Modell, ehrlicherweise, wissen dann, wie es funktioniert.
Ja.
Ja, voll.
Und welche grundlegenden Kinderrechte sollten Pflegekinder kennen und wie kann man diese altersgerecht darüber aufklären?
Ja, da gibt's einige.
Dann schieß mal los.
Genau. Ich glaube, für mich der wichtigste Punkt ist natürlich irgendwie so den Recht auf Schutz, der Recht auf der Schutz vor Gewalt und auch vor Misshandlung. Und ich glaube, das kann man ganz gut, also die ganzen Rechte kann man voll gut erklären. Ich habe mal ein bisschen was aufgeschrieben. Niemand darf dir wehtun oder gemein zu dir sein. Wenn dich etwas bedrückt, kannst du dich mit uns oder jemand anderem auch gerne darüber sprechen. Und mit älteren Kindern auch nochmal ganz genau darüber zu sprechen, auch mit jüngeren vielleicht. Was sind Punkte, wo du nicht berührt werden möchtest zum Beispiel? Was fühlt sich komisch an? Wie nahe darf ich dir denn zum Beispiel kommen? Also Kinder haben einen sehr guten Kompass, wann ihr persönlicher Space anfängt oder aufhört. Und da kann man das, glaube ich, sehr, sehr gut zeigen, wann Grenzen erreicht sind und zu merken, nee, weiter darfst du nicht zu mir kommen. Genau, in unserem Kontext ist das Recht auf Mitbestimmung und auch auf die Meinung total wichtig, weil ich glaube, das muss man von klein auf lernen, zu wissen, was ist eigentlich meine Meinung, wie darf ich die äußern und da auch zu sagen, jeder hat eine eigene Meinung, du hast einen eigenen Kopf und du darfst, es ist total wichtig, was du denkst und was du fühlst und wenn es um dich geht oder auch wenn es um andere geht, darfst du immer sagen, wie du dazu stehst. Und ich glaube, da gehört bei Älteren auch dazu, nochmal drüber zu sprechen, wenn Schule gewechselt wird, was wünschst du dir eigentlich? Was ist deine Meinung dazu? Möchtest du die Schule wechseln oder solltest du lieber auf der bleiben? Das ist meine Einschätzung dazu, ins Gespräch zu kommen. Das Recht auf Privatsphäre ist, glaube ich, finde ich auch einer der Punkte, die super, super wichtig sind, weil es einfach ein Space ist, wo man sich wohlfühlen will. Dazu gehört für mich auch so dieses Thema, Briefe dürfen nicht geöffnet werden, wenn du das nicht möchtest. Recht auf Bildung, das finde ich ganz spannend zu sagen, naja, du darfst zur Schule gehen, aber du musst auch zur Schule gehen. Also du hast auch eine Pflicht, zur Schule zu gehen bis zu einem bestimmten Alter. Und ich glaube, so kann man das mit allen gut kommunizieren. Was zum Beispiel, das habe ich vorhin schon im Kurzgespräch mit dir erzählt, was bei mir zum Beispiel viel gemacht wurde, ist einfach mit Playmobil-Figuren das durchgespielt. Also diese ganzen Rechte, die wir haben, Recht auf Förderung, Recht auf Identität und Herkunft, aber auch so Recht auf medizinische Versorgung. Ich kann mich noch daran erinnern, dass meine Vormundin, da war ich schon älter tatsächlich, ich glaube, da war ich schon 11 oder 12, die hat Playmobil-Figuren mitgebracht und hat dann mit mir eine Situation durchgespielt, die passiert ist, einfach um dann nochmal den Kompass zu richten. Da ging es darum, dass ich mir was gebrochen hatte, meine Mama war nicht erreichbar und wie blöd das ist. Und dann meinte sie, das ist doch total wichtig, dass da jetzt jemand da war, der für dich gesorgt hat. Oder auch sie hat mit mir nachgespielt, dieses Briefgeheimnis. Also sie hat dann nachgespielt, ja, dann mache ich mal deinen Brief auf und ich habe direkt gemerkt, nee, das darfst du gar nicht aufmachen. Ich habe ein Recht darauf, dass ich das alleine aufmache. Also das so ein bisschen spielerisch zu machen, kann, glaube ich, gut helfen. Aber es gibt auch tolle Kinderbücher zu sowas, wo man einfach auch zusammen am Abend nochmal miteinander durchblättern kann. Oder auch ein Spiel zu erarbeiten vielleicht, was dem Kind gut hilft. Und ich glaube, was wichtig ist, gerade bei kleineren Kindern, immer wieder in den Alltag zu bringen. Oder dann auch zu sagen, darf ich das eigentlich? Darf ich deinen Brief gerade öffnen? Nee, darf ich nicht, oder? Oder ist das okay für dich, wenn ich den öffne? Also das spielerisch zu machen, Weil ich glaube, wenn man die einmal gehört hat, dann reicht es nicht, sondern es muss schon immer mal wieder auch aktiviert werden, welche Rechte man hat. Ja. Und spätestens so mit 11, 12, glaube ich, werden die Kinder auch Verteidiger ihrer Rechte, wenn die einmal gelernt haben, dass ich das Recht auf Briefgeheimnis habe oder das Recht auf Privatsphäre. Dann darf man nicht einfach unangeklopft ins Zimmer kommen, das wissen die dann sehr gut.
Unser Podcast Pflegefamilien Deutschland wird komplett werbefrei produziert. Das Equipment, Hosting, die Bearbeitung und die Arbeitszeit etc. kosten Geld. Das investieren wir gerne für Pflegefamilien. Für alle Pflegekinder in Deutschland haben wir eine Bitte an Sie. Wir würden uns freuen, wenn Ihnen unser Podcast gefällt oder wenn Sie gerne Pflegekinder unterstützen möchten, dass Sie für den Förderverein zur Unterstützung von Pflegekindern Deutschland e.V. einen Beitrag spenden. Damit beflügeln Sie Zukunftsträume von Pflegekindern. Dies geht ganz bequem online unter www.förderverein-pflegekinder-deutschland.de. Oder Sie werden Fördermitglied in unserem Verein. Den Link finden Sie in unseren Shownotes. Wir sagen herzlichen Dank im Namen der Pflegekinder. Und wir freuen uns, wenn Sie unsere Idee in Ihre Familien- und Freundeskreise tragen.
Du beschäftigst dich aktuell intensiv mit Schutzkonzepten. Was sollte eine Pflegefamilie unbedingt beachten, um ein sicheres und unterstützendes Umfeld zu schaffen? Gibt es bestimmte Maßnahmen oder Strategien, die sich in der Praxis besonders bewährt haben?
Auf der einen Seite habe ich nochmal das Thema Respekt aufgeschrieben und auch Respekt vor den Grenzen von jeweils des Pflegekindes, aber auch der Pflegefamilie. Also dass von beiden Seiten ein schützendes Umfeld sein sollte. Und das bei mir zum Beispiel anfängt, dass Pflegeeltern auch mit gutem Vorbild vorangehen sollten. Zum Beispiel respektvolle und gewaltfreie Kommunikation zu äußern, weil Kinder das dann gut lernen können und auch wissen, wann Grenzen erreicht sind, wenn man das immer gut kommuniziert. Ich glaube, auch so dieses Thema traumasensibel sein ist da auch nochmal gut zu wissen, wann ist eine Grenze bei dem Pflegekind erreicht. Und wann sollte man selber auch sagen, okay, jetzt müssen wir mal kurz auseinandergehen und mal wieder kurz durchlüften.
Durchatmen.
Genau. Und auch wenn Grenzen überschritten wurden, eingestehen, da sind Grenzen überschritten worden, das tut mir leid. Wie würdest du es gerne das nächste Mal haben wollen? Und ich glaube, was bei Schutzkonzepten ja auch gerade viel im Thema ist, ist diese Vertrauensperson. Und da versuchen als Pflegekind, glaube ich, total wichtig, diese Vertrauensperson wirklich gut zu kennen und zu wissen, die ist für mich da und der muss ich vertrauen können und sie muss mir vertrauen können. Aber als Pflegeeltern auch vielleicht dieses wichtige Band, was es da gibt, zu fördern. Also dass es eben total wichtig ist, dass sie einfach in Kontakt bleiben und wissen voneinander. Genau. Und was für mich so zu einem schützenden und unterstützenden Umfeld auch dazugehört, ist so dieses Thema Einbezug in Entscheidungen. Also zu wissen, wenn irgendwas beim Jugendamt zum Beispiel, mir gab es zum Beispiel eine Entscheidung vom Jugendamt, mit der ich gar nicht zufrieden war. Und dann zu wissen, meine Pflegemutter erklärt mir das nochmal und sagt nochmal hier, so und so sehe ich das, ich finde das gerade auch super unfair. Aber das war für mich total unterstützend zu merken, ich fühle mich mit meinen Gefühlen irgendwie doch gesehen. Genau, und ich glaube, dass so dieses Thema Supervision, Schulungen auch nochmal total wichtig sind als Pflegeeltern, sich da auf den neuesten Stand zu bringen, um ein unterstützendes Netzwerk sein zu können. Wenn man das selber nicht, also wenn man selber sich nicht unterstützt fühlt, dann kann man, glaube ich, auch nicht gut unterstützen.
Ja, ich glaube, jeder braucht ja so seine Anlaufstellen und auch Unterstützung von außen, um selber wieder Sicherheit auch schaffen zu können.
Und manchmal braucht es vielleicht auch ein Netzwerk, wo man einfach mal sagen kann, boah, mein Pflegekind hat mich total geärgert. Es hat mich total geärgert, was es gemacht hat. Und das ist, glaube ich, auch okay, weil das macht man in normalen Familien auch, sich ärgern und da irgendwie einen Raum zu schaffen. Weil ich glaube, wenn das einmal aus der Welt geschaffen ist, dann kann man nochmal mit einem ganz anderen Blick drauf gucken.
Ja, und ich glaube, das ist ja das, was du eben schon angesprochen hast. Das ist ja nicht nur bei den Kindern so, dass man sagt, okay, Wut und Trauer darf begleitet werden, sondern es ist ja auch auf jeder Seite irgendwie ein Thema und es Gefühle gibt es und ich finde, jedes Gefühl hat ja auch seine Berechtigung.
Ja, und ich glaube, es ist auch gar nicht immer einfach, weil so wie es beim Kind ist, dass es im Zweifel verschiedene Familien hat, ist es auch für die Pflegefamilie so, dass es jetzt auf einmal ein neues Kind in der Familie hat. Ja. Und ich glaube, das kann total irritieren oder total verwirren auch. Und
oder deswegen, verunsichern.
Genau, gerade wenn es vielleicht gerade mal nicht gut läuft.
Ja. Das stimmt. Und kommen wir nochmal zurück zu dem Thema Bindung. Du hast da eben schon viel zu gesagt, aber vielleicht kannst du nochmal was ergänzen. Wie kann eine Pflegefamilie aktiv dazu beitragen, eine stabile und vertrauensvolle Bindung zu einem Pflegekind aufzubauen? Und welche Rolle spielen dabei Geduld und Empathie, besonders in den ersten Wochen und Monaten? Das ist ja auch, ich sage immer, es ist so eine besondere Zeit, wenn das Kind einzieht in die Pflegefamilie, weil da auch so die Basis gelegt wird.
Ja.
Kannst du dazu noch was sagen?
Ja, ich glaube, es braucht sehr viel Geduld von allen. Und ich glaube, das ist auch okay so, weil ich glaube, Beziehungsgestaltung oder auch eine mögliche Bindung, je nachdem, das geht halt nicht von heute auf morgen. Mhm. Und dementsprechend braucht es, glaube ich, ganz, ganz viel Quality Time, also gerade in den ersten Wochen und Monaten. Das Kind kommt in ein neues Umfeld rein. Das muss erstmal lernen, wo bin ich gerade? Wo bin ich auch hier gelandet? In welcher Stadt, in welchem Dorf bin ich hier? Das wechselt im Zweifel die Schule. Da ist ja so viel im Umbruch, dass ich glaube, dass es da einfach super viel Geduld braucht. Und dass vielleicht auch so dieses Thema Trost spenden, du bist jetzt irgendwie in einer völlig komischen Situation vielleicht auch. Genau, und ich glaube, was auch wichtig ist, so dieses Thema Geduld in der Bindung nicht verlieren. Also, dass man nach 3-4 Wochen einfach noch keine Bindung hat, wie das zu den Eltern ist, als Pflegefamilie vielleicht auch gar nicht so leicht auszuhalten, dass es da schon eine Bindung gibt, die viel enger sein kann. Und was mir da besonders wichtig ist, ist einfach die aktive Teilhabe oder die Teilnahme am Leben des Kindes. Also zu gucken, wo steht das Kind gerade, aber auch wo stehen wir gerade, wo können wir das Kind mitnehmen. Welche Aktivitäten wären vielleicht ganz schön, dass das Kind sich auch irgendwie, dass das Kind die Möglichkeit hat, auch die Pflegefamilie kennenzulernen und man das Pflegekind kennenlernen kann. Und einfach aufrichtiges Interesse von allen. Das braucht es, glaube ich.
Ja, auch wie du eben schon gesagt hast, auch so das Interesse an dem Hintergrund, an der Kultur.
Ja.
Und sind ja, jede Familie hat so seine eigene Rituale, seinen eigenen Alltag. Ja. Und da muss sich beides ja auch irgendwie erstmal zusammenfinden.
Ja, und vielleicht auch zu gucken, wie viel Besuchskontakte am Anfang vielleicht notwendig sind, ne? Nochmal zu gucken, ist es vielleicht gut, wenn sie mehr oder weniger Kontakt haben als vielleicht vereinbart, da irgendwie flexibel sein zu können, auch zu sagen, komm, wir fahren noch mal kurz rüber. Das wird dir vielleicht gerade kurz helfen, je nachdem, wie gut die Beziehung zu der Herkunftsfamilie einfach ist. Oder wie nah man auch aneinander wohnt, kann das, glaube ich, auch hilfreich sein, da zu sagen, guck mal, wenn wir über Kulturunterschiede sprechen, guck mal, ich kann das noch nicht so gut kochen, aber vielleicht suchen wir uns gerade jemanden, der uns das Essen kochen kann, damit du dich ein bisschen mehr zu Hause fühlst.
Ja, das ist voll süß.
Ja.
Wenn das so einfach wäre.
Absolut.
Und wie wichtig war für dich persönlich die Beziehung zu deiner Pflegefamilie? Inwiefern hat diese Beziehung dein weiteres Leben geprägt?
Ja, die war sehr prägend. Ich habe ja schon erzählt, dass es ein großes Auf und Ab war. Ich glaube, dass so die Bausteine sind, worauf man auch Beziehungsarbeit fußt. Die nächste, die man dann daraufhin sozusagen hat. Ich habe gemerkt, dass es dadurch, dass es so viele Abbrüche gab und auch, dass ich nochmal gewechselt bin in die Wohngruppe und dann auch nochmal in die eigene Wohnung natürlich irgendwie, dass es da sehr viele Beziehungsabbrüche gab und dass die Gestaltung, wie man eine Beziehung pflegt, also inwiefern man auch offen miteinander spricht, das war bei uns ehrlicherweise nicht immer gegeben. Ich jetzt schon sehr stark gucke, wem ich was anvertraue oder ganz lange auch sehr, sehr zurückhaltend in der Beziehungsgestaltung war. Und ich glaube, dass so die ersten Jahre einfach sehr, sehr, sehr prägend für mich waren. Genau, für mich ist es mittlerweile einfach total wichtig, herauszufiltern, was mir gut in der Beziehung tut. Und ich glaube, wenn man das nicht so gut gelernt hat, wie das bei mir war, wo einfach sehr viel über mich hinweg gesprochen wurde, ist es jetzt umso wichtiger, dass man eben nicht mehr hinter meinem Rücken spricht. Und da bin ich total allergisch gegen. Deswegen würde ich sagen, das ist total prägend gewesen. Und so diese Unsicherheit, zum Beispiel Freundschaften zu knüpfen, die ist auch jetzt teilweise noch da. Also ich glaube, so eine Beziehungsgestaltung kann positiv wie negativ einfach total im Leben eine Rolle spielen. Und dem muss man sich immer bewusst sein, gerade in so einem professionellen Kontext, dass diese Beziehungsgestaltung sehr viel, ja, sehr viel prägender sein kann, als man es anfangs vielleicht glaubt.
Ja, die Bindung auch in der Zukunft, sagst du ja, werden ja auch geprägt.
Ja, oder ich, also aus dem Nähkästchen geplaudert, ganz viel auch Freundschaften dann wieder abgesägt habe, weil ich mir unsicher war, ob das eine ehrliche Freundschaft ist zum Beispiel. Was für meine FreundInnen total blöd war, weil die dachten, ich habe doch gar nichts gemacht. Aber das war halt irgendwie so unsicher für mich, dass ich dachte, dann bin ich lieber allein. Mhm. Und das zeigt, glaube ich, ganz gut, dass das total prägend sein kann, wenn man, vor allem wenn man schlechte Erfahrungen gemacht hat, glaube ich.
Ja, und umso wichtiger ist irgendwie ja auch auf die Beziehungen einzugehen und darauf zu schauen, dass die Beziehung oder die Bindung irgendwie im Miteinander auch wirklich funktioniert.
Ja.
In der Pflegefamilie. Und neben der Pflegefamilie, welche anderen Personen oder Netzwerke waren dann für dich wichtig? Wie haben sie dich unterstützt, wenn du noch andere Netzwerke hattest?
Ja, für mich total wichtig war mein Klassenlehrer tatsächlich, weil der sehr gut durchblickt hat, was gerade so Phase ist. Total beeindruckend im Nachhinein, weil der wusste gar nicht so viel über mich. Ich dachte immer, der wüsste irgendwie besser Bescheid, aber der war gar nicht so eingebunden, wie ich das damals dachte. Der war zum Beispiel, hat selber beschlossen, einmal im Jahr immer in die Pflegefamilie und auch in die Wohngruppe zu kommen. Und hat sich dann auch umgeguckt und auch mich nochmal rausgezogen und gefragt, wie es mir gerade geht. Also der war einfach sehr interessiert und hat gemerkt, dass das vielleicht sinnvoll wäre. Und dementsprechend war der auch an diesem Umbruch von Pflegefamilie und Wohngruppe eine sehr, sehr starke Konstante, weil ich den halt einfach fast täglich gesehen habe und immer mal gefragt, und wie schlimm ist es gerade? Total, total wichtig gewesen. Aber auch FreundInnen, NachbarInnen, war ein sehr gutes Netzwerk, wo ich einfach auch mal ausweichen konnte, wenn ich merke, zu Hause brennt es gerade. Und was mir bis jetzt auch noch super wichtig ist, sind so Hobbys und Sportvereine. Also ich war damals im Tischtennisverein und es hat mir einen total guten Ausgleich gegeben. Und habe ganz viel ausprobiert und dadurch halt super gute Netzwerke geschaffen, die bis jetzt halt auch noch andauern, weil ich nicht weggezogen bin und dadurch halt diese Netzwerke einfach habe, zu wissen, da kann ich einfach ich sein, ich kann den Sport machen und das tut total gut. Genau.
Ja, ist ja total gut für dich, dass du auch nicht weggezogen bist durch die Umbrüche, dann auch mit eigener Wohnung auch zum Beispiel, wäre ja auch wieder der nächste Moment gewesen.
Aber ich glaube, das kann einem auch helfen, wenn man wegzieht, weil da verbindet einen der Sport oder das Hobby, je nachdem, was man da so macht. Da ist es erstmal nicht wichtig, wer man da ist, sondern dass man irgendwie zusammen ein Ziel verfolgt, zusammen Fußball spielt, zusammen Tischtennis spielt, zusammen häkelt, was auch immer. Und da gibt's ja auch viele Angebote. Ob man jetzt in der Kommune oder in der Großstadt, da gibt's ja immer Angebote, wo man gut hingehen kann. Und die aber ja auch außerhalb des Vereinslebens irgendwie existieren, wo man sich mal treffen kann oder so und connecten kann. Das kann im Übergang auch in die Eigenständigkeit, in der eigenen Wohnung total helfen, zu wissen, ich habe da, um zum Thema Routine zurückzukommen, ich habe einmal die Woche irgendwie meinen Vereinssport, wo ich hingehen muss. Und wenn ich da nicht hingehe, dann hat im Zweifel mein Partner niemanden, mit dem man spielen kann. Ne? Also das ist eine große Konstante gewesen.
Also das heißt ja auch, dass Pflegefamilien die Beziehungen außerhalb der Familie fördern sollen, indem sie Freizeitangebote auch nochmal mehr irgendwie präsentieren, Werbung für machen und schauen, was auch passt, damit es einfach nochmal ein Netzwerk außerhalb gibt.
Ja, oder auch zu gucken, gibt es eine Jugendarbeit, wo man anbinden kann. Die machen ja auch Gruppenangebote, wo man gut hingehen kann. Die machen Freizeiten, wo man vielleicht dazukommen kann, wo man auch Freundschaften entwickeln kann. Das hat mir auch voll geholfen. Das habe ich auch gerne gemacht, irgendwie in die Jungschar zu gehen zum Beispiel. Oder zum Flötenunterricht habe ich auch gerne gemacht. Ja. Und das können auch Personen sein, die, wenn es nicht so gut läuft, Vertrauenspersonen sein können. Oder wo man sich hinwendet. Ich weiß noch, dass mein Flötenlehrer zum Beispiel in der krisenbehafteten Zeit in der Pflegefamilie total wichtige Ansprechperson war und auch direkt angeboten hat, wenn du brauchst, dann gehen wir zusammen zum Jugendamt oder so. Das war zum Beispiel eine total wichtige Person, gerade wenn es brennt, weil die mich eben außerhalb der Pflegekontextes kennengelernt hat sozusagen. Und wir trotzdem eine Verbundenheit irgendwie hatten.
Ja, und ein Vertrauensverhältnis irgendwie auch.
Absolut.
Und wer ist mit dir dann zum Jugendamt gegangen?
Das hat sich ja dann durch die Krise, das wurde dann von der Pflegemutter ehrlicherweise gemeldet, deswegen kam das nicht von mir. Aber ich glaube, er wäre eine der Personen gewesen, die ich auf jeden Fall in die engere Auswahl gezogen hätte.
Und wie wichtig ist es für ein Pflegekind, sich als Teil der Pflegefamilie zu fühlen? Du hast ja eben schon gesagt, was du für eine Erfahrung auch gemacht hast. Und welche Maßnahmen können Pflegeeltern ergreifen, um dieses Gefühl der Zugehörigkeit auch zu stärken?
Ja, das ist eine gute, also ich kann da sagen, was ich mir gewünscht hätte, aber wie gesagt, das hat bei uns nicht so gut geklappt. Ich glaube, die Hürde bei mir war, dass ich das Gefühl hatte, ich bin nicht Teil der Familie oder ich kann auch nie Teil der Familie sein, weil ich nicht Blutsfamilie bin sozusagen. Und ich glaube, das war eins der größten Beziehungskiller bei uns, dass ich eben wusste, ich bin eben nicht Teil davon. Und es gibt Unterschiede auch beim, vor allem bei Festen fällt es auch Weihnachten, Geburtstag, Ostern, mhm, oder dann irgendwie auch Teile der Familie, der Pflege, Teile der Familie meiner Pflegemutter zum Beispiel dazu kamen und ich gemerkt habe, ja, von mir kommt keiner. Ich feiere, mhm, Weihnachten eben nicht mit meiner Familie, sondern mit meiner Pflegefamilie. Und ich glaube, ich hätte mir sehr gewünscht, dass da weniger Unterschiede gemacht werden und ich ja irgendwie einfach Teil der Familie bin und das okay ist und alles miteinander geteilt wird. Und auch, dass man gemeinsam einfach Dinge tut, in Urlaub fährt, gemeinsam gute Erlebnisse hat. Ich glaube, so einfach normales Familienleben leben, mhm, wie man es auch ohne das Pflegekind machen würde. Ich glaube, dass man da gar nicht so viel verkopft dran gehen muss. Ich glaube, einfach machen. Mhm. Und man macht das ja bei Kindern, bei den eigenen Kindern auch sehr intuitiv. Und so würde ich es auch bei den Pflegekindern machen.
Und das ist vielleicht auch nochmal ein Stichwort, eigene Kinder. Was können Pflegeeltern tun, um ein Pflegekind in das bestehende Familienleben zu integrieren, wenn schon andere Kinder auch, also die leiblichen, ja, Kinder in der Familie leben?
Ja, ich glaube, dass es da gut ist, je nachdem, wie groß die Kinder sind oder auch wie man in der Familie, also wie alt die Kinder einfach sind, schon mal darüber zu sprechen. Also da auch wieder transparent zu sein, da kommt jetzt jemand Neues in die Familie, was erwartest du, was erwartest du von uns vielleicht noch, was denkst du, wie verändert sich die Beziehung? Mhm. Und auch wenn sich das total doof anhört, aber diesen Space zum Kennenlernen zu geben. Mhm. Also da kommt jemand komplett Fremdes in so eine Familie rein, das kann für die verbleibende Familie total merkwürdig sein. Mhm. Und da einfach Zeit zu geben, irgendwie wirklich aktiv sich kennenlernen zu können durch Aktivitäten oder auch durch Spieleabende, durch irgendwie was Verbindendes oder gemeinsam kochen. Mhm. Ja, da kann man, glaube ich, gut kreativ werden. Aber auch so Rituale, die man vielleicht hat, die man miteinander teilen kann. Zum Beispiel das Pflegekind fragen, was hast du für Rituale? Wollen wir die zusammen mal probieren? Oder auch zu fragen, was gibt's in der Familie schon für Rituale, die man zusammen übernehmen kann? Mhm. Und ich glaube, was für eigene Kinder in der Pflegefamilie wichtig ist, ist auch nochmal so Alleinzeit mit den Eltern zu haben. Mhm. Also wenn das Kind zum Beispiel auf Besuchskontakt ist, zu sagen, und das ist unsere Zeit, wo wir uns explizit Zeit für uns nehmen. Mhm. Weiß nicht, ob man das machen sollte, wenn die Pflegekinder dabei sind, dann wird es ein bisschen weird. Aber den Kindern auch ihren Space einräumen und nicht nur den Pflegekindern, weil ich glaube, sonst führt das zu so einer Neiddebatte, die keiner will.
Mhm. Eine gerechte Aufteilung, genau. Anführungsstrichen, für Quality Time auch irgendwie.
Absolut.
Finden.
Ja, und auch die eigenen Kinder nicht aus dem Auge verlieren, nur weil das irgendwie die eigenen Kinder sind, sag ich mal. Ich glaube, das braucht's.
Ja, oder wenn es dann auch da läuft erstmal und es vielleicht andere Themen gerade mit dem Pflegekind gibt, heißt das ja nicht, dass die anderen Kinder irgendwie hinten runterfallen sollen.
Ja, genau.
Ja. Und vielleicht nochmal so ein bisschen in die Zukunft blickend eher, wie kann eine Pflegefamilie auch nach dem Übergang des Kindes ins Erwachsenenleben eine unterstützende Beziehung aufrechterhalten?
Ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an, was man voneinander möchte.
Wenn es gut lief.
Ich glaube, man muss für sich vorher klar haben, wie viel man noch geben möchte. Also alle Parteien, wie viel sie noch geben möchten. Und ich glaube, da hilft es einmal kurz auszusprechen, dass können wir uns vorstellen, noch weiter Kontakt zu halten? Inwiefern? Darfst du noch zu Besuch kommen? Gibt es noch ein Zimmer, wo du bleiben darfst, zum Beispiel? Wenn du eine Krise hast, darfst du gerne herkommen oder ja oder nein, sozusagen. Und da auch zu kommunizieren, ja, vielleicht zieht auch jemand Neues zum Beispiel ein. Da zu kommunizieren, da zieht jetzt vielleicht jemand Neues in dein Zimmer ein. Das ist, glaube ich, super schwer für alle, ehrlicherweise. Also wie viel man noch hineingeben möchte und kann auch. Ich glaube, was für mich gegeben sein muss, ist, dass irgendwie dieser Auszug einfach klar ist und dass auch da noch begleitet wird und auch noch eine Zeit lang danach begleitet wird. Und dann einfach klar wird, ist die Person oder möchte man als Pflegekind, als Pflegefamilie, dass dieses Kind Teil der Familie bleibt oder ist es ein Zweck gewesen und man sagt, okay, und jetzt ist auch okay. Aber ich glaube, da braucht es eine klare Kommunikation drüber. Genau, ich kenne das von einem guten Freund, der auch in der Pflegefamilie aufgewachsen ist, der zum Beispiel immer zu Weihnachten eingeladen wird, der immer zu Ostern eingeladen wird. Und das total schön, einfach auszuwissen. Ich habe da einen Ort, wo ich immer hin zurückkommen kann, auch ein Heimatgefühl, das vielleicht einfach bestehen bleibt. Aber ich glaube, das muss man miteinander aushandeln. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man das aushandelt und nicht einfach auseinandergeht und sagt, ja, tschüss.
Das war's.
Genau, also da wieder offen kommunizieren und auch zu sagen, wenn man da unterschiedliche Perspektiven drauf hat, Da muss man da einfach eine Lösung für finden. Aber einfach auseinandergehen würde ich auf keinen Fall. Genau, eben immer so viel, wie man das halt möchte. Und ich glaube, was so mein Wunschdenken ist, dass man irgendwie wie so eine große Familie dann wird. Also weiß ich nicht, wenn das Pflegekind einfach mal eigene Familie hat, dass man sagen kann, da bin ich aufgewachsen, das sind meine Wurzeln. Und ich glaube, dass das für die eigene Identität einfach wichtig ist zu wissen, man kann nochmal zurückkommen, man kann auch vielleicht nochmal Biografie aufarbeiten. Weil man vielleicht gar nicht so viele Stellen hat, wo man Biografie aufarbeiten kann. Und da gibt's jemanden, der hat vielleicht viel mitgeschrieben und weiß auch vielleicht, wie das so damals war, als man in die Pflegefamilie gekommen ist. Ja, ansprechbar sein, das wäre schön.
Ja, da sein. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen das, was du jetzt, wenn ich das mal alles zusammenfasse, geht es ja eigentlich immer um Begleitung, Vertrauen aufbauen, zuhören, annehmen und aber auch transparente Kommunikation.
Absolut, auch wenn es manchmal voll schwer fällt, glaube ich. Also wer spricht schon gerne darüber, dass es gerade komisch ist oder dass Sachen einfach blöd gelaufen sind oder auch, dass man selber gerade gar nicht weiß, wo oben und unten ist, aber das Kind spürt sowas. Also wir sind einfach soziale Wesen, die spüren, wenn was nicht läuft. Und ich glaube, es hilft manchmal extrem, einfach Sachen auszusprechen, anstatt sie im Raum wabern zu lassen.
Ja.
Und wir hatten, wenn ich mal generalisiert über uns als Bewegung sprechen darf, hatten wir einfach schon super viele Abbrüche oder super viel, wo wir gemerkt haben, da wurde über uns geredet und dieses Gefühl ist nicht schön und deswegen braucht es das und deswegen sage ich das so häufig, weil ich glaube, das muss in allen Köpfen sein, dass wir viel Transparenz brauchen.
Ja, Partizipation.
Ja.
Und ich glaube auch nochmal, du hast das ja eben gesagt, es wurde viel über oder hinter deinem Rücken oder über deinen Kopf hinweg gesprochen oder vielleicht ja auch entschieden.
Ja.
Es geht ja auch ein zumindest dran teilhaben an der Entscheidung oder ein wir sehen das so, wie siehst du das? Ja.
Ja, ich habe noch eine Geschichte im Kopf von meiner Vormundin, die hat, genau, es gab damals einen Schulwechsel, ich sollte mit 16, wollte ich FOS machen, also Fachoberschule und es ging aber so nicht. Also es war ganz klar, wenn ich das so mache, dann kann ich nicht weiter betreut werden, weil das eine Ausbildungsform war, es war einfach konfliktbehaftet und wir mussten innerhalb von kürzester Zeit dann eine neue Schule für mich finden. Also ich hatte irgendwie 3 Wochen Zeit und ganz klar war, ich möchte auf keinen Fall mein Jahrespraktikum in der Kita machen. Und es waren schlimme 3 Wochen, weil ganz klar war, es gibt nur noch Kitas, wo du hin kannst. In 3 Wochen fängt irgendwie das Jahrespraktikum an. Und ich fand es total schön, dass sie da so eingelenkt hat und gesagt, ja, der Fehler ist jetzt passiert, es tut mir echt total leid. Und jetzt gucken wir, wie wir dich das Jahr durch diese Kita schleifen. Und im Endeffekt war es doch eine ganz gute Zeit, weil sie gesagt hat, ja, also auf der einen Seite sie ihren Fehler eingestanden hat und gesagt hat, das habe ich echt Bockmist gebaut. Und auf der anderen Seite, dass ich irgendwie nochmal die Möglichkeit hatte, daran zu wachsen und zu merken, okay, das Kind ist noch nicht ganz in den Brunnen gefallen. Wir haben noch eine Möglichkeit gefunden. Ich habe mich total gesehen gefühlt, weil ich gemerkt habe, sie konnte einfach zugeben, dass das doof war. Und ich glaube, das zeigt, dass Fehler eingestehen und miteinander offen kommunizieren auch einfach voll viel Potenzial hat.
Das stimmt. Ich finde, das ist eigentlich schon fast ein gutes Schlusswort. Ist die Frage, hast du noch was, was du unseren ZuhörerInnen noch mitgeben möchtest oder Pflegefamilien, Pflegekindern, CareLeaverInnen?
Ja, ich hoffe, dass ihr weiterhin so stabil bleibt, wie ihr das bisher macht. Ich glaube, die Menschen, die das hören, die können sich auf die Schulter klopfen, weil sie bei dem Thema einfach noch total aktiv dabei sind. Und ich glaube, das zeigt ja, dass ihr gute Arbeit macht, dass ihr euch interessiert für diese Themen. Und ich habe noch einen ganz spannenden Tipp zum Thema Rechte,
den
ich dir noch geben darf. Am 20. September war ja Weltkindertag und daraufhin habe ich mal so ein bisschen recherchiert, was es gibt. Und es gibt vom Kinderschutzbund eine ganz, ganz tolle Webseite, die immer am Weltkindertag auch aktualisiert wird, wo es ganz interaktiv auch nochmal um das Recht von Rechten an Kindern geht. Das will ich noch mitgeben, weil das total süß gemacht ist und vielleicht schaut ihr da nochmal rein. Da gibt's auch so Spiele, wo man Sachen zuordnen kann und
cool.
So Kinder. Also das kann ich sehr empfehlen.
Muss ich vielleicht auch mal reingucken.
Mal testen, ob du noch weißt. Genau, ja. Nee, das kann ich auch noch empfehlen. Genau.
Du hast eben, bevor wir hier den Podcast aufgenommen haben, auch noch mir ein Buch empfohlen.
Genau, es gibt ein Buch vom Bundesforum Vormundschaft, was ich total toll finde. Das dreht sich um die Vormundschaft. Und es ist ein Kinderbuch, das heißt, Frau Frühling hat 30 Kinder. Und das erklärt ganz spielerisch, wie es so ist, Vormund zu sein oder Vormundin zu sein. Und ist sehr idealistisch, aber ich finde, das zeigt ganz gut, wie Vormundschaft laufen sollte. Und das finde ich total toll, um auch nochmal so fast nischige Themen abzubilden, die Pflegekinder dazu helfen können, dass man sich mal gesehen fühlt. Genau.
Okay. Dann vielen Dank.
Gerne.
Schön, dass du da warst und so offen erzählt hast.
Gerne.
Das war's für heute. Sie können sicher sein, der nächste Podcast Pflegefamilien Deutschland folgt bald. Vielleicht haben Sie Ideen für weitere Themen, die wir in unserem Podcast aufgreifen sollen. Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen. Haben Sie vielleicht in der Zwischenzeit auch Lust bekommen, selbst Pflegefamilie zu werden? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie. Sie finden uns unter www.pflegefamilien-hessen.de.